Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Und heute darf ich den lieben Robin Kaiser begrüßen. Robin, schön, dass du mit dabei bist.
Danke, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr. Du bist ja Sternenlichtübersetzer, finde ich total schön. Du bist Outdoor, du bist Inspirationsgeber für eine neue Erde und du bist ja spirituell sehr, sehr stark eingebunden. Und damit starten wir auch direkt. Und zwar, was bedeutet denn Spiritualität für dich persönlich?
Es ist die Rückerinnerung an das, was wir sind, an unsere wahrhaftige innere Wesensnatur. Wir haben uns so in dieser Welt verloren in verschiedenen Konzepten, wer wir glauben, wer wir sind. Die Stimme in unserem Kopf erzählt uns über unsere Geschichte, über unsere Vergangenheit, die Rollen, die wir spielen. Und aus dem allem wieder zurückzukehren zu unserer innersten Wesensnatur, das bedeutet für mich Spiritualität.
Wenn du es jetzt auf einen Begriff runterbrechen müsstest, was wäre denn so dein Schlagwort für die Spiritualität?
Erinnerung.
Erinnerung der Rituale.
Erinnerung an unsere ewige, wahrhaftige Natur, das, was wir im Innersten sind. Oder auch das Erwachen der Herzensnatur. Das nehme ich damit hinein. Aber es geht im Grunde genommen nicht darum, dass wir irgendwas neu dazulernen oder uns etwas hinzufügen, sondern alles, was wir gelernt haben, entleeren, leer werden, um uns an das zu erinnern, was immer schon da gewesen ist.
Du hast jetzt einen wichtigen Punkt schon direkt angesprochen, dieses Thema leer werden. Es ist ja so, wir ballern ja uns von außen immer alles zu und immer noch mehr drauf und machen immer noch mehr. Und du sagst jetzt leer werden, das heißt ja, ich gebe hier nochmal alles ab. Wie viel, wie soll ich sagen, wie können wir uns das vorstellen, dieses leer werden? Was müssen wir loslassen oder wie ist das gedacht?
Die Vollheit, die Überfülle, in der wir manchmal auch untergehen, kommt ja durch den Verstand und die mentalen Konzepte. Das heißt, wir haben eine gewisse Fixierung im Mentalbereich, dass wir glauben, dass das, was wir denken, die Realität sei. Und da diesen Schritt zurückzutun, die Unterscheidung zu lernen, erst einmal zwischen, was ist wirklich da und was denke ich nur. Zwischen unseren Gedanken, der mental erschaffenen Realität und dem, was wahrhaftig da ist. Und das Leerwerden heißt das Leerwerden erst einmal vorzugsnehmlich von unseren eigenen Gedanken, von unseren eigenen Perspektiven, unseren Glaubenssätzen, alles, was so unsere Identität ausmacht. Weil da ist unser Bewusstsein drauf fixiert, da sind wir angehaftet, sind wir angeklammert quasi und das sorgt für die Begrenzung unseres Bewusstseins. Und wenn wir von diesen ganzen mentalen Programmen, wie ich sie auch nenne, loslassen, die in uns transformieren, dann ist es ganz natürlich, dass sich unser Bewusstseinsraum wieder ausweitet.
Ja, die Identität ist ja wirklich ein ganz großes Thema bei uns Menschen. Also sagt dir jeder, wenn ich alles, weil es ist, wenn ich loslasse, da bin ich ja niemand mehr. Also wir sind ja wirklich mit dem, wie wir aufwachsen, so irgendwo reingepresst, dass wir, wenn wir alles loslassen, uns leer fühlen und sagen, okay, ja, was bin ich denn jetzt eigentlich? Wer bin ich denn jetzt eigentlich? Ja, wie kann man das denn besser greifen vielleicht?
Ja,
Thema Identität.
das ist das Paradoxon dieser Zeit, dass wir uns anfüllen wollen mit Sinnesmaterial, mit Impulsen, mit Dingen, die wir anschauen und anhören und dann innerlich immer leerer werden, je mehr wir uns zu erfüllen versuchen, von außen, sinnlich. Wohingegen, wenn wir das ausleeren und zum Beispiel mal ein Dunkelretreat machen, kein Sinnesinput reinnehmen, wir dann erkennen, dass wir innerlich voll sind. Das heißt, da findet so eine gegenläufige Bewegung statt. Wenn wir uns zu erfüllen versuchen, durch diese Welt werden wir leer innerlich. Wenn wir diese Welt zum Beispiel in der Meditation draußen lassen oder in uns durchschreiten, erst dann kriegen wir den Zugang zu unserer inneren Fülle. Und das ist etwas, was wir wirklich wieder lernen dürfen, weil ich habe uns mal als Menschheit als Bewusstseinsmessies bezeichnet. Wir wirklich so viel im Laufe unseres Lebens angeeignet haben und das noch und jenes noch, aber wir im Grunde genommen nie gelernt haben, wie wir gedanklich ausmisten. Und das ist so wichtig, damit wir wieder ein Basisgefühl für unsere innerste Natur bekommen.
Ja, genau. Also Frühjahrsputz machen wir ja alle, ja. Also gerade jetzt sind wir so mitten in der Zeit, die Fenster und so. Aber die Gedanken, die bleiben ja doch außen vor. Also das, was auf uns einprasselt und so, wir nehmen ja wirklich alles auf und es saugt sich quasi in uns fest. Warum machen wir das denn eigentlich nicht? Also warum misten wir nicht regelmäßig unsere Gedanken aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Es liegt daran, dass wir unsere Identität an unsere Gedanken gebunden haben und uns mit unseren Gedanken verwechseln. Das ist ein fundamentaler Fehlschluss, dass wir glauben, ich bin das, was ich denke, und
Ja.
ich beziehe meine Identität aus meinen Gedanken. Wenn dieser Fehlschluss aktiv ist, dann glauben wir, wie wir es vorher auch schon hatten, weniger zu werden, wenn wir von unseren Gedanken loslassen. Und dadurch kommen ganz viele Identitätsverwirrungen und Verzerrungen mit ins Spiel. Das heißt, wir dürfen erstmal lernen, wenn wir von den Gedanken loslassen wollen, zu erkennen, ich bin das nicht. Das ist etwas, was aus mir heraus fließt, im Idealfall bewusst. Aber wenn ich diese Gedankenmuster nicht mehr in mir habe, dann kann ich mich gleichsam auch wahrnehmen und manchmal sogar noch genauer und auch tiefgründiger als mit diesen Gedankenstrukturen.
Ja, man sagt ja immer, man hat ganz viele Fremdgedankenstrukturen ja auch gerade von den Eltern und Großeltern ja mit übernommen. Wie finde ich denn überhaupt raus, ob diese Gedanken jetzt zu mir gehören oder ob ich diese einfach übernommen habe?
Das Allermeiste, was oben in unserem Kopf stattfindet, ist nicht von uns, ist vom kollektiven Feld, das kollektive Mentalfeld, an das wir eingeklinkt sind oder eben die Eltern, die Familie, wo wir viel mit reingenommen haben. Und wenn wir es auf einer ganz hohen Ebene betrachten, auf einer spirituellen Ebene und sagen, okay, wir sind im Wesen Verbundenheit, wir sind Liebe im innersten Kern, dann könnte man sagen, dass alles, was gedanklich liebevoll ist oder aus der Liebe entspringt, zu uns gehört. Und alle Gedanken mit Negativität oder Destruktivität nicht im ursprünglich unseren Gedanken sind, sondern von irgendwo übernommen wurden, aber nicht aus unserer schöpferischen Natur stammen. Das heißt, wir dürfen natürlich erst einmal schauen, wie wir von diesen Gedanken frei werden, die uns begrenzen, die uns beschränken und die auch eine gewisse Destruktivität in sich haben. Und wenn man so ein bisschen ein Gefühl bekommt, wie liebevoll ist dieser Gedanke gerade? Oder wie sehr grenze ich mich mit diesem Gedanken ein? Wie sehr trenne ich mich durch diesen Gedanken? Das sind so Faktoren, über die man wahrnehmen kann, wie sehr der Gedanke wirklich zu dir gehört und deinem Wesen entspricht oder einfach nur ein übernommenes Programm ist.
Ja, wir denken ja doch sehr viel am Tag und ich glaube, bei den meisten von uns sind es tatsächlich ja diese negativen Gedanken. Ich muss dies noch machen, ich muss das noch machen und hier und jenes und viele sind ja auch so weit, dass sie sich ja tagtäglich selbst beschimpfen. Das war ja jetzt dumm, dass ich das gemacht habe. Wir greifen uns ja selber doch ganz schön oft an. Das ist ja
Wenn
irgendwie.
wir unsere Gedanken als Skript hätten, niedergeschrieben und mal das Skript eines ganzen Tages lesen würden, was wir an einem ganzen Tag alles über uns oder die Welt gedacht haben, da, ich glaube, da hätte keiner wirklich Freude dran, dieses Skript zu lesen. Und dann auch noch zu schauen, ja, wie streng oder wie destruktiv eigentlich die Gedanken zu sich selbst sind. Man würde mit einem anderen nie so umgehen, wie man mit sich selbst umgeht. In den allermeisten Fällen hat man sich einfach selber, ja, zu seinem größten Hindernis gemacht durch diese Mentalstruktur, durch die Urteile, die da drin kursieren. Und da darf man einfach lernen, wie man wieder Freund mit sich ist. Da ist von Selbstliebe noch gar nicht die Rede, sondern erst einmal zu schauen, wie kann ich liebevoller, freundlicher mit mir selbst in meinen eigenen Gedanken sein. Und von dort aus öffnen sich dann die Tore, dass ich mich in meinem Wesen leichter akzeptieren kann, mich angenommener fühle oder auch das Gefühl habe, dass ich einen Platz in dieser Welt habe. All das, wenn das nicht da ist, dann hängt das damit zusammen, dass wir uns mental durch die Gedanken irgendwie etwas rauben, was uns eigentlich im Innersten zusteht. Das heißt, alle Mangelkonzepte, alles, wo wir glauben, das fehlt, das haben wir uns selbst durch unsere Gedanken geraubt. Wären diese Strukturen nicht, würden wir erkennen, es ist alles bereits da.
Ja. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt und für viele von uns dürfen wir da auch nochmal doch sehr genau hingucken, weil ja, die meisten von uns haben ja dieses Konstrukt und diese Gedanken. Gehen wir mal an den Anfang vielleicht deiner Spiritualität noch. Also wir sind ja alle spirituelle Wesen, wenn wir hier runterkommen und als Kinder sind wir ja oft noch viel hellsichtiger und wir merken mehr, wir spüren mehr und dann wird es ja zugeschüttet, nenne ich es immer liebevoll. Es kommt immer mehr und mehr drauf und wir vergessen, wer wir, also was wir wirklich sind und kriegen nichts mehr von außen mit sozusagen. Wie war denn das bei dir? Also ich habe im Kopf, dass du auch als Kind schon ein bisschen Gefühl hattest, dann ist es aber auch leicht verloren gegangen und dann ist es quasi wieder erwacht, das Bewusstsein. Magst du mir da ein bisschen mehr drüber erzählen, wie sich die Spiritualität bei dir ja entwickelt hat?
Ja, lange Zeit wusste ich gar nicht, dass ich spirituell bin. Ich hatte diesen Begriff gar nicht, hatte diese Konzepte gar nicht. Hab im Nachhinein ganz viel verstanden, weshalb ich als Kind so gewesen bin, wie ich gewesen bin, dass ich die ganze Zeit mit meinen unsichtbaren Freunden gespielt habe, nirgends wirklich dazugehört habe und auch Schwierigkeiten hatte, irgendwie Anschluss zu finden an dieser Welt und den normalen Gegebenheiten dieser Welt. Ich war sehr introvertiert und das war einfach diese innere Ausrichtung in eine andere Welt. Also ich war zwar körperlich als Kind hier, aber geistig war ich noch gar nicht hier. Also das heißt, inkarniert zu sein, mit seinem vollständigen Bewusstsein hier zu sein, hat nichts damit zu tun, ob man einen Körper hat oder nicht. Da darf man wirklich schauen, wie der Körper immer mehr zum Werkzeug und Gefäß wird, um das Bewusstsein einzuladen. Und das kam erst dann später, wo ich erst einmal natürlich auch durch diese Phase des Vergessens durch bin. Die fing bei mir vielleicht so, naja, mit 7, 8 ungefähr. Da begann dann die ersten kollektiven Schleier sich um mein Bewusstsein zu legen. Da ist meine Sichtigkeit auch wieder zugegangen. Und da habe ich dann angefangen, irdisch-weltliche Programme zu übernehmen. Und das ging dann ja eine ganze Weile, so etwa 10 Jahre. Und dann mit 18, 19 sind die ersten Aufrisse meines Bewusstseins wieder geschehen. Es hat meistens in Kombination war das gewesen mit den ersten Meditationen, die ich gemacht habe. Und da ging das sehr schnell, dass wenn ich mich hingesetzt habe, dass ganz, ganz viele Phänomene stattgefunden haben, dass mein Bewusstsein auf einmal aus dem physischen Körper sich rauskatapultiert hat, zum Beispiel. Oder andere Wahrnehmungen, die ich hatte, Rückerinnerungen. Und dann bin ich dieser Fährte einfach weiter gefolgt und habe mitbekommen, hey, alles, was mir erzählt wurde, ist letztlich nicht die Wahrheit. Und da war ich umso interessierter darum, was denn eigentlich letztlich die Wahrheit ist. Also ich würde mich immer als Wahrheitssuchenden auch heutzutage bezeichnen, weil sich das Wahrhaftige, das Innerste in dem Ausdruck immer wieder wandelt, auch wenn es im Wesen ewiger Natur ist. Und da bin ich am Schauen, wie kann ich das Ewige, das, was uns alle verbindet, mehr und mehr auch verkörpern lernen.
Ja. Ja, das Ewige, das alles verbindet. Ja. Und du hast ja auch eben gesagt, zum Beispiel das Thema Liebe. Das ist ja auch ein ganz großes Thema. Wir streben es alle an, wir sollten es leben, wir uns verbinden. Aber trotzdem ist ja auch gerade das wirklich so das, was uns auch am schwersten fällt. Und das ist ja, glaube ich, was uns in der heutigen Zeit auch sehr fehlt. Wie siehst denn du das Thema Spiritualität tatsächlich in der heutigen Welt? Findest du auch, dass es besonders wichtig ist, jetzt nochmal explizit da reinzugehen und dann, dass es sich auch weiterentwickelt hat?
Naja, die spirituelle Szene, die wir so kennen, nehme ich als eine ziemlich große Verzerrung wahr von dem, was eigentlich natürlich ist.
Ja.
Im Grunde genommen sehnt sich mein Herz nach einer Welt, wo es keine Spiritualität mehr gibt, weil es sie nicht mehr braucht, weil wir einfach alle natürlich aus dem Herzen leben. Das ist mein Wunsch, mein Anliegen. Momentan haben wir noch sehr, ja, merkwürdige spirituelle Krücken und Konzepte, die uns helfen, irgendwie tiefer in uns einzutauchen, uns zu erinnern und so weiter. Aber im Grunde genommen, nach meinem Empfinden, geht es um nichts anderes, als einfach natürlich zu sein. Und natürlich zu sein heißt im Herzen zu sein, heißt in der Liebe zu sein, heißt in Verbundenheit zu sein. Und da brauchst keine spirituellen Konzepte. Da brauchst nicht mal irgendwelche reinkarnativen Konzepte oder so. Man ist einfach aus seinem natürlichen, herzlichen Sein heraus. Und dadurch, dass wir uns davon so sehr entfremdet haben, braucht es einfach Hilfsmittel, damit wir uns da wieder annähern können. Aber irgendwann sehe ich auch, dass die Zeit kommen wird, wo wir diese Hilfsmittel nicht mehr brauchen, wo es keine Religiosität oder Spiritualität mehr braucht, weil wir einfach natürlich sind.
Ja, das ergibt Sinn. Ja, es gibt ja so viele Werkzeuge, die man anwenden kann, wie du es auch schon gerade gesagt hast, von nochmal in die Ahnenforschung zu gehen, hier nochmal die alten Seelenwunden zu heilen. Es sagt ja auch jeder wirklich was anderes. Ja, die einen sagen, du solltest jetzt sein, die anderen sagen, du musst erstmal das Ganze hinten dran auflösen. Und man weiß ja oft auch gar nicht mehr, okay, was ist denn jetzt überhaupt noch für mich relevant, ja. Also ich glaube, es fällt vielen, die uns auch zuschauen, schwer, weil sie vom Angebot auch irgendwo, ja, erschlagen werden, was es alles gibt, was sie alles machen können und welche, ja, Hilfsmittel es letztendlich auch gibt.
Und da nicht verwirrt zu werden, weil es nie um das Tun geht, sondern immer um das Sein. Es geht darum, sich tiefer zu erinnern, welcher Seinszustand wohnt mir inne, wohnt dir, wohnt allem inne. Und natürlich, wir sind auf einer dreidimensionalen Ebene, wo wir uns über das Tun in andere Seinszustände begeben können. Alles, was wir tun, tun wir nicht wegen des Tuns, sondern um in einen anderen Bewusstseinszustand zu kommen. Und das, wenn wir es vergessen, dann wird das Tun irgendwie zum Selbstzweck und wiederholt sich und dann wird es sinnentleert. Aber wenn wir klar haben, hey, wir tun das gerade, wir führen gerade dieses Gespräch auf der Tätigkeitsebene, um in ein anderes Bewusstsein zu kommen. Oder wir hören das nicht nur auf der Tätigkeitsebene, sondern es ist eine Rückerinnerung eben an einen anderen Bewusstseinszustand. Dann shiftet das Ganze so ein bisschen von der männlichen Tätigkeitsorientierung hin zu dem weiblichen, was eher im Sein orientiert ist. Und das ist das, wo ich auch sehe, dass es gesellschaftlich hingeht. Einfach diese Ablösung der patriarchalen Struktur, wo es immer darum geht, schneller, weiter, höher, nach außen orientiert, ne, das Männliche ist das nach außen orientierte, zielorientierte, fokussierte, gebündelte. Und von dem gehen wir so ein bisschen in das weibliche Prinzip wieder zurück, was das Runde, das Seiende, das Ruhende, das Nichtaktive, das passive Element ist, das Geschehen lassen. Und das ist also etwas, was wir wirklich lernen dürfen, wieder uns selbst nicht als Handelnden zu begreifen, sondern als Raum zu begreifen, als Gefäß zu begreifen, in dem wir geschehen lassen. Und da kann dann auch ein höheres Bewusstsein drin geboren werden.
Ja, das stimmt. Gibt es denn für dich eine Wahrheit, zum Thema Spiritualität, wo du früher dachtest, so, ja, nein, ist nicht so, also wo du früher ganz anders drüber gedacht hast?
Ja, also zum Beispiel gab es eine Zeit, das war so ganz am Anfang, wo ich natürlich viel gehört habe über außerirdische Wesen und so. Und ich bin sehr kritisch. Ich war da eigentlich noch mitten im Studium und war da im Studium einfach auf diese Realität fixiert. Und ich fand, wenn dann da irgendwelche Leute von irgendwelchen Engeln gesprochen haben, ich hatte da immer so eine gewisse innere Distanz und dachte mir so, merkwürdig. Also ich habe es einfach nicht, ich hatte da nicht damals nicht die Offenheit, diese Realitäten auch anzunehmen. Und das hat sich dann sehr fundamental durch meine eigenen Erfahrungen gewandelt. Dadurch, dass kontaktiert wurde, dadurch, dass ich in Kontakt gekommen bin, dadurch, dass ich einfach Erfahrung gemacht habe. Aber rein so vom Verstand und der logischen Prägung hatte ich da erst einmal eine Distanz und ein, ich kann das nicht ganz einordnen, warum glauben so viele Menschen an so etwas aus meiner Prägung damals in der Universität noch. Und das ist aber ziemlich schnell kollabiert, als ich dann mitbekommen habe, spätestens nach den ersten Erfahrungen außerhalb des physischen Körpers wurde mir klar, es ist alles komplett anders, als es mir erzählt wurde. Und da war dann klar, okay, es muss Reinkarnation geben, dann muss es eine Seele geben, es muss feinstoffliche Welten geben, es muss irgendwas geben, was diesen physischen Erfahrungsraum von außerhalb aufgebaut hat. Und dann ist quasi die gesamte höherdimensionale Realität wie in mein Bewusstsein reingekippt worden als Erinnerung, als Erfahrung. Und seitdem ist es so klar, auch wenn ich weiß, dass die physischen Augen das nicht sehen, ist es bei mir so, dass ich die feinstofflichen Welten zum Teil als realer wahrnehme und empfinde als diese physische Realität, in der ich mich bewege. Weil die innere Erfahrung und die emotionale Qualität der Verbindung zu diesen Welten fast stärker ist als zu dieser Realität. Zumindest in manchen Phasen meines Lebens.
Ja, du hast es gerade schon schön gesagt. Für viele ist es ja wirklich unvorstellbar, was da alles ist. Ja, also wenn du von Engeln redest oder von sonstigen Wesen, ich meine, es gibt ja noch mehr Wesen, wo die dann auch nur den Kopf schütteln, so wie du hast sie ja nicht mehr alle. Und viele Kinder sehen das ja tatsächlich. Also zum Beispiel Feen, also kleine Kinder oder so, guck mal, Mama, da sitzt was auf der Blüte oder so, wo die Eltern dann sagen, was siehst du da? Da ist doch gar nichts, du spinnst doch, ja. Und gibt's ja so viel mehr. Und ich meine, unser Auge, wir sehen 3%, glaube ich, nur wirklich an dem Umfeld und was dann noch alles möglich wäre. Ja, es ist schon sehr spannend, was es noch um uns umgibt. Und ich meine, da ist ja auch noch so viel mehr, was wir auch erst nach und nach ja begreifen lernen. Und ich glaube, auch da sind die Leute auch schon ja wachsamer geworden. Also heute wird ein Kind nicht mehr damit unbedingt abgetan. Ja, du spinnst doch, ja, was siehst du denn da? Ist doch nichts. Ich glaube, viele Kinder werden auch heute ernster genommen und nicht mehr so belächelt. Zumindest habe ich so den Eindruck, dass sich das auch entwickelt. Wie siehst du das denn?
Ja, das hat etwas mit der mentalen Fixierung zu tun, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Je fixierter wir im Mentalbereich sind, desto fixierter sind wir auf diese physische Realität und halten nichts mehr für wahr als das, was wir wirklich sehen mit den physischen Augen. Je flexibler wir werden in unserem eigenen Denken, desto mehr Raum gewinnt die Fantasie wieder. Ich finde das ein ganz wundervolles Bild, ne, aus der Geschichte von Michael Ende, dass Phantasia, das Reich der Fantasie, bedroht ist in dieser Zeit. Das ist ein ganz schöner Spiegel für unsere Mentalkultur. Und es darum geht, Phantasien, das Reich der Fantasie in uns wieder auferstehen zu lassen, indem wir alles erst einmal für möglich halten. Wir müssen es ja nicht direkt sagen, okay, das gibt es oder das gibt es nicht, sondern erst einmal die Bewusstseinsoffenheit zu haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so. Und mit dieser Offenheit erstmal alles für möglich zu halten, kommt dann auch die Wahrnehmung, dass es mehr gibt. Aber wenn wir von Anfang an sagen, nein, das gibt es nicht, das gibt es, dann haben wir schon eine selbsterfüllende Prophezeiung in unserer eigenen Wahrnehmung und die Filter unserer Wahrnehmung verschließen sich so, dass wir nur das sehen können, was wir glauben, was Wahrheit ist. Weil da beginnt es. Was glauben wir, was die Realität ist? Und wenn wir das in uns festlegen oder Möglichkeitsräume öffnen, dann öffnet sich damit auch unsere Wahrnehmung, dass wir viel mehr mitbekommen, auch über diesen physischen Erfahrungsbereich hinaus.
Ja, das stimmt. Ja, wundervolles Buch. Passt perfekt. Ja. Das ist wohl wahr. Wie ist es denn bei dir so? Ich meine, du hast ja quasi auch diesen Kontakt zur Anderswelt, also beziehungsweise zu den Seelen, die noch nicht inkarniert sind. Du hast ja auch sehr, ja, du bist ja da schon sehr tief drin. Gibt es denn überhaupt noch was, wovor du, ich sag jetzt mal, Angst hast in dem ganzen System?
Am meisten Angst habe ich nach wie vor mir selbst.
Ah, okay.
Es gibt nichts, was außerhalb von mir liegt, was mir Angst macht in diesem Sinne. Weil wenn ich etwas sehe, erkenne ich es in mir und weiß, es ist ein Schattenaspekt meiner selbst. Und dann darf ich schauen, wie ich in mir selbst damit arbeite. Das heißt, das Einzige, wovor wir eigentlich wirklich Angst haben müssten, ist das getrennte Bewusstsein und seine Schattenanteile. Und die werden uns durch andere äußere Wesenheiten zum Beispiel gespiegelt. Aber die sind immer, wenn wir sie wahrnehmen, nie außerhalb von uns, nie getrennt von uns, sondern einfach nur aufgrund einer inneren Resonanz in unser Sichtbarkeitsfeld getreten. Und dann dürfen wir uns einfach um den Schatten kümmern, der in uns liegt. Und natürlich habe ich da auf der ganzen Reise, durch die ich schon durch bin, durch die verschiedenen Welten, ich war da sehr wild und pioniermäßig unterwegs zum Teil, dass ich in ganz, ganz viele Ebenen mich rein projiziert habe, mein Bewusstsein. Und da hatte ich schon sehr spezielle Begegnungen zum Teil, die, ja, einfach, also der Kosmos ist sehr bunt von dem, was es alles gibt, sagen wir es so. Und das hat mich am Anfang schon erschreckt. Ich meine, wir kennen ja hier nur die physische Form und alleine schon etwas zu sehen, was ganz anders ist, sorgt, wenn wir im Mentalprogramm sind, erst einmal für Ablehnung.
Ja.
Erst einmal für ein inneres Erschrecken. Und wenn wir aber in dieser inneren Schau sind, mit dem Herzen mehr wahrzunehmen, dann erkennen wir auch diese Wesenheiten, die ganz andere Formen besitzen, sind Teil des einen Großen, kommen aus der gleichen Quelle und dann kann man auch anders damit umgehen. Und also einige Sachen würde ich den Menschen, die sich geistig auf die Reise begeben, ein bisschen ersparen wollen, dass da auch einfach eine gewisse Vorsicht wichtig ist, dass wenn man in Kontakt tritt mit bestimmten Ebenen, dass man schaut, ist der freie Wille gewahrt? Ist es hier auf gegenseitigen Respekt und einem Miteinander ausgelegt? Und immer wenn man das Gefühl hat, dass da Energien sind, die sehr ziehen, die sehr binden, dann ist eine gewisse Vorsicht gefragt.
Ja, es gibt ja nicht nur gute Wesen da draußen, ja.
Es gibt alles im ganzen Farbspektrum, so wie es ganz unterschiedliche Menschenseelen gibt, die mit unterschiedlichen Inkarnationsaufträgen hier sind, so gibt es im Kosmos noch eine ganz erweiterte Palette von dem, was da einfach existiert.
Aber habe ich dich richtig verstanden, dass wenn ich mit dem Herzen, also wenn ich wirklich lerne, mit dem Herzen zu leben und zu spüren und zu fühlen, dass es mir dann, ja, wie soll ich sagen, besser gelingt, auch mit anderen Formen in Kontakt zu treten, weil ich dann quasi verbunden bin mit denen, weil ich da auch merke, okay, hier ist eine andere, ja, die sind vielleicht auch gut zu mir, also dass ich da die Verbindung dann besser auch spüren kann oder die Wesen auch besser wahrnehmen kann.
Ja, das Herztor ist eine Wahrnehmungsantenne nach meiner Erfahrung. Das heißt, jedes Chakra ist wie eine Art Antenne, durch die ich die Realität auf dieser Frequenzebene wahrnehmen kann. Also man kann lernen, wenn das Herzchakra offen ist, sein Bewusstsein durch das Herzchakra nach außen zu projizieren und über das Herzfeld eben zu empfinden. Die Chakren als Wahrnehmungsorgane ist ein ganz großes, wichtiges Thema, worüber ich auch immer wieder spreche. Und das können wir lernen, diese feinen Sinne über die Chakren zu entwickeln. Und dann, wenn wir in Kontakt kommen, zum Beispiel mit Pflanzenwesen, mit Naturwesen oder Naturgeistern, dann können wir natürlich über diese Ebenen auch kommunizieren. Es gibt eine universelle Sprache, das ist eine Energie, beziehungsweise Emotionssprache. Und wenn wir aus dem Mentalfeld rauskommen, dann kriegen wir erst einmal mit, alles spricht in einer emotional-energetischen Sprache mit uns. Nur wir haben einfach verlernt, da wirklich zuzuhören.
Falls wir dürfen es jetzt wieder lernen.
Genau.
Ja, sehr, sehr schön, lieber Robin. Vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle und inspirierende Interview. Du hast uns sehr viel mit auf den Weg gegeben und auch nochmal sehr viel zum Nachdenken mitgegeben. Und für alle, die da draußen jetzt sagen, so, ja, der Robin, das ist so ein sympathischer, cooler Mensch, coole Seele. Wir würden gern mehr über ihn erfahren. Welche Möglichkeiten haben denn unsere Zuschauer und Zuschauerinnen?
Ja, auf meiner Homepage findet man eigentlich alles, was ich so anbiete. Und inzwischen ist das Internet auch voll von Interviews und ganz viel auch freien Content, den ich so rausgegeben habe. Jetzt neue Strömungen, es sind die Wissenschaftsvideos, die sehr mental fordernd sind tatsächlich, wo ich versuche, Spiritualität mit Wissenschaft rückzuverbinden und im Grunde Impulse auf diese Erde zu bekommen, wie auch nicht-irdische Wesen in einer weiterentwickelten Wissenschaft bestimmte Konzepte aufgearbeitet haben. Also das ist sehr fordernd intellektuell, aber für einige ist es wichtig und ich habe das Gefühl, dass wir eben gerade mit diesem Wassermann-Zeitalter in dieser Zeitphase sind, wo wir alle möglichen Bereiche wieder rückverbinden dürfen. Wissenschaft, Spiritualität, das, was wir haben, diese ganze künstliche Trennung zwischen Beruf und Persönliches. Und wir haben so viele Dinge in so viele Teile aufgetrennt und das gehört jetzt gerade wieder so ein bisschen rückverbunden. Und da versuche ich einfach meinen Beitrag zu leisten.
Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja, lieber Robin, vielen, vielen lieben Dank dir für deine Zeit und dass du uns mit in deine Welt genommen hast.
Gerne.
Und ja, ihr Lieben da draußen, ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir und ihr konntet eure persönlichen Goldnuggets für euch mitnehmen. Wer jetzt mehr über den lieben Robin erfahren möchte, hier unten ist natürlich alles verlinkt. Also schnell draufgehen, schauen, Videos anschauen, mit tiefer gehen und ja, wer weiß, vielleicht trefft ihr Robin ja auch irgendwann mal persönlich. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder mit dabei seid. Eure René vom Team Gregor Stark. Tschüss!